Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mitten in der Euro-Schuldenkrise hat das Nobelkomitee ein Zeichen gesetzt. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Europäische Union. Sie habe in dem halben Jahrhundert seit ihrer Gründung dazu beigetragen, Europa in einen Kontinent des Friedens zu verwandeln, so die Begründung. Europas Politiker sehen durch den Preis die Errungenschaften der EU gewürdigt, wie offene Grenzen und einen freien Markt für mehr als eine halbe Milliarde Bürger. Zugleich sei die Auszeichnung Ansporn, gerade in Zeiten der Krise weiter engagiert für die europäische Einigung zu arbeiten.
So richtig hatte wohl keiner der europäischen Akteure mehr daran geglaubt, schon gar nicht jetzt in der größten Existenzkrise der EU. Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis 2012 an die Europäische Union zu verleihen. Blumen für den Hausherrn in der EU-Kommission, als er heute Morgen aufgewacht sei, habe er mit vielem gerechnet, nicht aber mit dem Friedensnobelpreis, erklärte ein sichtlich zufriedener José Manuel Barroso. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Respekt für die Menschenrechte sind Werte, nach denen sich viele Menschen auf der ganzen Welt sehnen. Und es sind genau die Werte, die die EU vorantreibt, damit die Welt ein besserer Ort für alle wird. Die Arbeiten für ein friedliches und vereintes Europa, sie reichen weit zurück. Das Nobelkomitee erinnerte an die Aussöhnung der ehemaligen Kriegsgegner Deutschland und Frankreich, die mit den Pariser Verträgen 1951 den Grundstein für die spätere EU legten. Der erhaltene Preis erinnert daran, dass die EU vor allem eine Wertegemeinschaft ist, nicht nur eine Zweckgemeinschaft. Sie bedeutet in erster Linie Frieden und Wohlstand. Als weiteren großen Schritt Richtung Friedensunion würdigte das Nobelkomitee, wie die EU 10 ehemalige Ostblockstaaten integrierte und den Balkan befriedete. Auch Vertreter des Europaparlaments freuten sich heute über die Anerkennung aus Oslo, erinnerten aber auch daran, dass der Friedenspreis eine Verpflichtung sei.
Dass wir in einer Union leben, in der in einem Land Leute wirklich richtig reich sind und ihr Geld irgendwo ins Ausland bringen können, die anderen Akademiker zum Teil in Mülltonnen wühlen müssen, um Essen zu finden. Das ist einer Union, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, unwürdig.
Das Nobelkomitee würdigte nicht nur die Vergangenheit. Es verbindet mit dem Preis den Appell an die EU, die schwere Schuldenkrise zu überwinden und an den Zielen mehr Demokratie und Wohlstand für alle festzuhalten.
Als die Nachricht Berlin erreicht, zögert die Kanzlerin nicht lange. Fast scheint es, als sei die einflussreichste Frau Europas durchaus auch persönlich stolz auf den Preis, der die europäische Idee auszeichnet.
Dass das Nobelpreiskomitee heute diese Idee gewürdigt hat, das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich, auch für mich ganz persönlich.
Der designierte SPD-Kanzlerkandidat und Ex-Finanzminister diskutiert auf der Frankfurter Buchmesse über die Krise Europas, als die Nachricht aus Oslo publik wird. Für ihn ein ermutigendes Signal.
Aber es berührt mich auch emotional, weil es ein Hinweis ist, dass dieses Europa seit 60 Jahren in Frieden lebt. Und das ist atypisch für die 300 Jahre europäischer Geschichte, die es vorher gegeben hat, wo wir uns auf den Schlachtfeldern gegenseitig umgebracht haben.
Auch im Bundesrat, wo die Länderchefs an diesem Morgen beraten, sorgt die Entscheidung aus Oslo für Zustimmung, sogar bei ausgeprägten Europakritikern.
Ich glaube, das gibt Europa Rückenwind im internationalen Konzert. Und trotzdem werden wir immer wieder über den richtigen Weg Europas diskutieren, ohne Europa selbst in Frage zu stellen.
Die Befürworter Europas, wie etwa der künftige Bundesratspräsident Kretschmann, sehen in der Verleihung des Nobelpreises ein starkes Signal der Unterstützung, gerade in der derzeitigen europäischen Krise.
Insofern freue ich mich sehr über dieses Signal. Und wir brauchen ja mehr Europa in der Krise und nicht weniger.
Angesichts tiefer werdender Gräben und kontroverser Debatten wird der Preis in Berlin vor allem als klares Zeichen gegen eine zunehmende Europaskepsis gewertet.
Zur Vergabe des Friedensnobelpreises an die EU jetzt direkt aus Brüssel mein Kollege Rolf-Dieter Krause.
Natürlich freuen Sie sich hier in Brüssel. So oft werden Sie ja nicht gelobt. Aber heute ernten Sie nun, wo andere gesät haben. Adenauer und de Gaulle, Schmidt und Giscard d'Estaing, Kohl und Mitterrand. Nicht zu vergessen Robert Schumann und Jacques Delors. Der Preis ruft eine oft für selbstverständlich gehaltene politische Leistung in Erinnerung. Die Konflikte, die Fremdheiten, die Animositäten sind in Europa ja nicht verschwunden. Wir erleben das gerade mehr denn je. Aber die EU hat das Schlachtfeld durch den Verhandlungstisch ersetzt. Das ist der große Unterschied zu früher. Und ebenso ist es Europa gelungen, junge Demokratien zu stabilisieren. Die erste davon hieß übrigens Deutschland. Nur eine Ironie steckt in diesem Preis. Er kommt aus dem einzigen Land Europas, das nicht einmal davon träumt, Mitglied dieser EU zu werden. Norwegen hat seinen Frieden und seinen Wohlstand auch so. Bei uns wäre das anders. Weiter mit Susanne Daubner.
Zum Friedensnobelpreis zeigt das Erste um 22 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel Ein Preis für Europa. Und auf tagesschau.de finden Sie weitere Hintergrundinformationen zum Thema, außerdem die Begründung des Nobelkomitees im Wortlaut. Im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise setzen die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde und Bundesfinanzminister Schäuble unterschiedliche Schwerpunkte. Auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Tokio diskutierten sie darüber, wie strikt die Regierungen sparen sollten. Lagarde forderte, mehr Wachstumsimpulse zu setzen, zum Beispiel in Griechenland. Schäuble warnte dagegen vor höheren Schulden.
Auf schwankendem Boden, so wollen sie eigentlich nicht diskutieren, IWF-Chefin Lagarde und Finanzminister Schäuble. Aber von einem kleinen Erdbeben in Tokio lässt sich Lagarde nicht lang beirren. Einmal in Fahrt macht sie klar, wie es weitergehen soll mit der Rettung Griechenlands. Die Wirtschaft wächst nicht, der Druck der Märkte ist groß, aber die Griechen bemühen sich. Sie brauchen nur ein wenig mehr Zeit. Ein wenig mehr Zeit, vielleicht 2 Jahre, um die Wirtschaft anzukurbeln, das wäre ganz nach dem Geschmack des IWF. Nicht aber unbedingt der Deutschen. Finanzminister Schäuble fordert von Griechenland, weiterhin eisern zu sparen. Für Griechenland haben wir im vergangenen Jahr ein ambitioniertes Hilfsprogramm beschlossen. Und dann gibt es 2-mal in Griechenland Wahlen. Das Land verliert viel Zeit und ist nicht auf Kurs. Wir müssen sicherstellen, dass sich Griechenland zukünftig an die Abmachungen hält, die vereinbart werden. Vor allem der Schuldenabbau sei alternativlos. Hier aber, findet Schäuble, sei die Eurozone insgesamt auf einem guten Weg. Ich bin optimistisch, dass wir in einem Jahr die meisten Unsicherheiten in Europa beseitigt haben. Bei der nächsten IWF-Jahrestagung also sind alle Fragen geklärt? Fürs IWF-Familienfoto lächeln die Delegierten schon heute zuversichtlich in die Kamera.
Die Türkei rüstet im Grenzgebiet zu Syrien weiter auf. Die Armee hat nach Medienberichten inzwischen mehr als 250 Panzer und 15 Kampfjets in die Region verlegt. Die türkische Luftwaffe setzte heute nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP ein Kampfflugzeug ein, um einen syrischen Hubschrauber nahe der Grenze abzudrängen. Der Helikopter habe die von Rebellen kontrollierte syrische Stadt Asmarin bombardieren sollen.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist es zu den schwersten Auseinandersetzungen seit der Wahl des islamistischen Präsidenten Mursi gekommen. Anhänger der Muslimbrüderschaft, die Mursi nahesteht, stürmten auf dem Tahrirplatz eine Bühne liberaler und linker Oppositionsgruppen. Die Straßenschlachten halten zur Stunde noch an. Rund 200 Menschen sollen bisher verletzt worden sein.
Knapp 4 Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA haben sich die Vizekandidaten der Demokraten und Republikaner Biden und Ryan harte Wortgefechte geliefert. In einem 90-minütigen TV-Duell stritten sie vor allem über die Außen- und die Wirtschaftspolitik. Dabei zeigte sich Vizepräsident Biden deutlich angriffslustiger als Präsident Obama vor gut einer Woche im Schlagabtausch mit seinem Herausforderer Romney. Ersten Umfragen zufolge blieb das Duell Biden gegen Ryan aber ohne klaren Sieger.
Heute Morgen im wichtigen Swing State Virginia. Bei Speck und Rührei wird heftig diskutiert. Eine Radioshow sendet aus dem Diner. Beide Kandidaten hätten sich exzellent geschlagen, besser als der Präsident und sein Herausforderer. Joe Biden hat die demokratische Basis richtig begeistert und Ryan ist es gelungen, keine Fehler zu machen. Mehr noch, der scharfzüngige Jungstar schlug sich auf Augenhöhe mit dem erfahrenen Politveteran, sogar beim Thema Außenpolitik. Der Präsident halte Iran nicht konsequent genug davon ab, eine Atombombe zu bauen, attackierte der Republikaner. Die Obama-Regierung ist hier nicht glaubwürdig. Sie hat die Sanktionen verwässert und uns daran gehindert, schärfere Strafen durchzusetzen. Die jetzigen Sanktionen verdanken wir dem Kongress.
So ein Unfug, kontert Biden. Die Israelis und wir wissen doch genau, wann Iran wirklich beginnt, die Bombe zu bauen. Was soll das hohle Geschwätz? Wovon reden sie überhaupt? Doch beim Duell zählt nicht nur Inhalt, sondern auch Körpersprache. Das abschätzige Grinsen von Biden und Ryans ständiger, nervöser Griff zum Wasserglas waren die meistgeäußerten Kritikpunkte bei dem sonst anspruchsvollen Schlagabtausch.
Der Vize hat seinen Auftrag erfüllt. Joe Biden war angriffslustig, ohne aggressiv zu sein, und hat der gelähmten Basis neuen Schwung verliehen. Nun muss Obama nachlegen. Am Dienstag, dem zweiten Duell der Präsidentschaftskandidaten, muss er beweisen, dass er noch kämpferisch ist und dem wiedererstarkten Konkurrenten Romney die Stirn bieten kann.
Der Betreiber des japanischen Katastrophenreaktors Fukushima, TEPCO, hat zum ersten Mal schwere Fehler vor dem Unglück eingeräumt. Der Konzern erklärt in einem Bericht, bereits vor dem März 2011 sei klar gewesen, dass die Sicherheitsvorkehrungen hätten verschärft werden müssen. Die Unternehmensleitung habe die Gefahren aber verharmlost. Man habe befürchtet, weitere Sicherheitsmaßnahmen hätten die Anti-Atom-Stimmung in der Bevölkerung anheizen und zur Schließung der Anlage führen können. Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im September deutlich gestiegen. Die meisten von ihnen kamen aus Mazedonien und Serbien. Bundesinnenminister Friedrich will nun die Einreise aus beiden Ländern einschränken. Dafür müsse es möglich sein, dass die Europäische Union die Visumfreiheit für die Staaten schnellstmöglich aussetze. Laut Innenministerium wurden bisher weder Betroffene aus Mazedonien noch aus Serbien als Flüchtlinge anerkannt.
Hier entsteht ein Provisorium, eine Übergangsunterkunft im westfälischen Unna für 50 Flüchtlinge. In anderen Städten läuft der Betrieb in den Notunterkünften schon. Die Zahl der Asylanträge ist zuletzt stark gestiegen. Besonders viele Bewerber kommen aus Serbien und Mazedonien. Sie flüchten vor der miserablen wirtschaftlichen Lage und jetzt auch vor dem strengen Winter. Und sie brauchen kein Visum mehr, um in die EU einreisen zu können. Für die Bundesregierung kein haltbarer Zustand.
Da muss gehandelt werden, weil das geht zum einen eben zulasten unseres Asylsystems, zum anderen eben, wie ich eben schon dargestellt habe, zulasten der tatsächlich Schutzbedürftigen.
Zu Hochzeiten kamen 1995 knapp 130.000 Asylbewerber nach Deutschland. In diesem Jahr rechnet man mit rund 40.000 Menschen. Das entspricht einem Rückgang um fast zwei Drittel. Pro Asyl kritisiert den Vorstoß des Bundesinnenministers scharf.
Wir halten das für eine Panikmache. Da werden Roma jetzt gezielt diskreditiert. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt die Visafreiheit einzuschränken, weil die Zahlen liegen im Durchschnitt.
Auch in der Opposition sieht man die Bemühungen Friedrichs um verschärfte Regelungen sehr kritisch.
Anstatt jetzt die Reisefreiheit in Europa, im Westbalkan, einschränken zu wollen, sollte er sich doch darum bemühen, die Minderheitenrechte vor Ort zu stärken.
Ende Oktober will der Bundesinnenminister das Thema noch einmal beim EU-Innenministerrat ansprechen.
Millionen Versicherte werden schon bald von den Überschüssen der gesetzlichen Krankenversicherungen profitieren. Einige Kassen haben Prämienzahlungen beschlossen. So sollen etwa die 6 Millionen Versicherten der Technikerkrankenkasse im kommenden Jahr bis zu 80 Euro erhalten. Wer zudem bestimmte Vorsorgeuntersuchungen nachweist, dem werden auch Praxisgebühren von insgesamt bis zu 60 Euro zurückerstattet. Naturschutzverbände haben die Bekassine zum Vogel des Jahres 2013 gekürt. Der vom Aussterben bedrohte Wartvogel lebt vor allem in Mooren und auf Feuchtwiesen. Mit der Wahl der Bekassine solle für den Erhalt solcher Lebensräume geworben werden, teilten der Naturschutzbund Deutschland und der Bayerische Landesbund für Vogelschutz mit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. Oktober.
Der Tiefausläufer, der heute vielerorts Regen gebracht hat, liegt zunächst noch über den östlichen Landesteilen. In der Südosthälfte macht sich morgen ein Zwischenhoch bemerkbar, im Westen und Nordwesten dagegen schon ein neuer Tiefausläufer. In der Nacht ziehen sich die Regenwolken langsam Richtung Ostsee zurück. Gebietsweise klart es auf, örtlich bildet sich Nebel und im Bergland vereinzelt Glätte durch überfrierende Nässe. Morgen gibt es in der Südosthälfte mal Sonne, mal Wolken. Im Osten ist es zum Teil auch länger freundlich. Im Westen und Nordwesten verdichten sich die Wolken wieder und es beginnt teilweise kräftig zu regnen. Vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee und im Westen auch frisch, bei Gewittern mit stürmischen Böen. Die Tiefstwerte heute Nacht 8 Grad an der Nordsee und 0 Grad im Allgäu. Morgen werden in der Eifel 10, am Oberrhein 16 Grad erreicht. Sonntag und Montag wird es insgesamt wechselhaft mit Sonne, aber auch dichten Wolken und Regen. Der Dienstag verläuft dann wieder meist trocken und neben Wolken und Nebelfeldern zum Teil freundlich.
Wir sind um 21.45 Uhr wieder für Sie da mit Ingo Zamperoni und den Tagesthemen. Wir fragen, wie berechtigt ist der Friedensnobelpreis für die EU und berichten darüber, warum gerade jetzt mehr Asylbewerber aus dem Balkan nach Deutschland wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.